Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun aus der neuen Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen den zweiten Teil des Buches »Warum es sich lohnt, Christ zu sein« von Norbert Lied. Lohnt es sich? Eine häufig gestellte Frage. Jeder hätte gerne heute und jetzt eine Antwort auf seine brennenden Fragen. Jeder Mensch hat aber auch Fragen, die über das Materielle hinausgehen. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Hat mein Leben einen Sinn? Was heißt es, Christ zu sein? Überhaupt, lohnt es sich, Christ zu sein? Auf diese Frage können Sie heute und jetzt eine Antwort bekommen. Am Ende dieses Programms hören Sie, wie Sie dieses Gratisbuch beziehen können. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Jesus einzigartig, unvergleichlich, wunderbar in seiner Persönlichkeit. Seine Größe. Eine Ausgabe der Encyclopaedia Britannica braucht 20.000 Wörter, um die Person Jesu zu beschreiben. Diese Beschreibung nimmt mehr Raum ein als die von Aristoteles, Cicero, Alexander, Julius Caesar, Buddha, Konfuzius, Mohammed oder Napoleon Bonaparte. Einige Aussagen bekannter Persönlichkeiten über Jesus. Rousseau: Es wäre ein größeres Wunder gewesen, solch ein Leben wie das Leben Christi zu erfinden, als es seine tatsächliche Existenz ist. Napoleon, der halb Europa mit Krieg überzog, schrieb am Ende seines Lebens in sein Tagebuch: Ich habe mit all meinen Armeen und Generälen nicht ein Vierteljahrhundert lang auch nur einen Kontinent mir unterwerfen können. Und dieser Jesus siegt ohne Waffengewalt über die Jahrtausende, über die Völker und Kulturen. Der bekannte Historiker H.G. Wells wurde gefragt, welche Person die Geschichte wohl am meisten geprägt habe. Er antwortete darauf: Wenn man die Größe eines Menschen nach historischen Gesichtspunkten beurteile, stehe Jesus an erster Stelle. Und der Historiker Kenneth Scott Latteret urteilte: Je mehr Zeit vergeht, umso offensichtlicher wird, dass Jesus, gemessen an seinem Einfluss auf die Geschichte, das folgenschwerste Leben führte, das je auf diesem Planeten gelebt wurde. Und jener Einfluss scheint noch zuzunehmen. Ernest Renan machte folgende Beobachtung: Jesus ist auf religiösem Gebiet die genialste Figur, die je gelebt hat. Sein Glanz ist ewiger Natur und seine Regierung hört niemals auf. Er ist in jeder Hinsicht einzigartig und mit nichts und niemandem vergleichbar. Ohne Christus ist Geschichte nicht zu verstehen. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus Christus größer ist als alles. Allein im Hebräerbrief werden folgende Aussagen gemacht: Jesus ist größer als alle Engel. Jesus ist größer als das hohe Priestertum Aarons. Jesus ist größer als alle Heilsoffenbarungen des Alten Bundes. Jesus ist größer als alle alttestamentlichen Heiligtümer und Opfer. Jesus ist der Anfänger und Vollender allen Glaubens. Seine Vergangenheit ist unvergesslich, seine Gegenwart ist unausweichlich und seine Zukunft ist unabwendbar. Seine Sündlosigkeit. Kennen Sie das Gebet, das Jesus selber nie betete? Es ist das Unser Vater. Er hat dieses Gebet gelehrt, betete es aber nicht, weil er es nicht nötig hatte. Vor allem nicht die Bitte: Und vergib uns unsere Schuld. Denn Jesus war ohne Schuld, ohne Sünde, vollkommen rein. Darum hat er nie etwas bereuen müssen. Darum hat er nie für eigene Sünden Buße tun müssen. Und darum musste er auch nie um Verzeihung bitten. Er hat sich immer für andere gebeugt. Ja, er hat unsere Sünden auf sich genommen. Und er hat gebetet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus war sündlos und damit heilig und gerecht. die Frau des Pilatus, ließ ihrem Mann ausrichten: »Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten?« Pilatus selber musste zugeben: »Ich finde keine Schuld an ihm.« Der Schächer am Kreuz rief aus: »Dieser hat nichts Unrechtes getan.« Und der Hauptmann unter dem Kreuz musste eingestehen: »Wirklich, dieser Mensch war gerecht.« Sogar die Dämonen bekannten: »Du bist der Heilige Gottes.« Zusammenfassend: Jesus Christus war sündlos, im Gegensatz zu allen anderen Menschen und Religionsstiftern, die je gelebt haben. H. Bender schrieb über Jesus: »Mitten in der Weltgeschichte steht eine Gestalt, die in allem in sie hineingestellt ist und sie doch in allem übersteigt. Jesus Christus. Er ist der ganz Andersartige, der Einmalige. Er ist der Einzige, der sich erlauben konnte, vor eine ihm feindlich gesinnte Volksmenge hinzutreten und die Frage zu stellen: Wer von euch kann mich einer Sünde zeihen? Nur das Schweigen der Menschen war die Antwort, aber eine beredte Antwort. Sein Wille war ganz in den Willen Gottes gebettet. Seine Haltung war ganz von Gott her und auf Gott hin ausgerichtet. In ihm war kein Bruch, keine Unvollkommenheit. In Römer Kapitel 8, Vers 3 steht geschrieben: Er hat seinen eigenen Sohn um der Sünde willen in die sündige Leben hineingesandt, dessen Gestalt er auch annahm, und verurteilte die Sünde in diesem seinem Leib, dadurch, dass er nie in eine Sünde willigte. Sie können dies mit 1. Petrus 2, Vers 22 und Hebräer 4, Vers 15 vergleichen. Seine Gottheit. Pasteur, der bedeutende französische Arzt und Naturforscher, formulierte es einst so: Es geschieht im Namen der Wissenschaft, dass ich Jesus Christus als den Sohn Gottes proklamiere. Mein wissenschaftlicher Sinn, der großen Wert auf die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung legt, verpflichtet mich einfach, das anzuerkennen. Mein Bedürfnis, anzubeten, findet in ihm seine vollste Befriedigung. Dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, wird an unzähligen Stellen des Alten und Neuen Testamentes bezeugt. Die Bibel stellt Jesus als gleichzeitig vollkommen menschlich, wiewohl ohne Sünde, und vollkommen göttlich dar. Dies können wir vergleichen zum Beispiel mit Jesaja Kapitel 9, die Verse 5 bis 6, Johannes 1, die Verse 1 und 2, Johannes 3, Vers 16, Johannes 8, Vers 58, Kolosser 1, die Verse 15 bis 19, 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16, Hebräer, Kapitel 13, Vers 8, 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 20 und andere mehr. Im Philipperbrief steht über Jesus: Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Dies lesen wir in Philipper 2, die Verse 6 und 7. Mit anderen Worten: Er hielt seine Gottesgestalt nicht wie eine Beute fest, sondern erniedrigte sich um unsertwillen. An anderer Stelle sagt Jesus selbst: Ich und der Vater sind eins. Nachzulesen in Johannes 10, Vers 30. Diese seine Gottheit wird in Johannes Kapitel 1, die Verse 1 bis 4 deutlich bezeugt. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Wenn Sie das Zeugnis der Bibel über Jesus bejahen, wenn Sie seine Einzigartigkeit anerkennen, glauben Sie dann nicht auch, dass es das Vernünftigste ist, sich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden? Wenn Jesus all das ist, was er von sich selbst behauptete, dann ist das Grund genug, unbedingt Christ zu werden. Tun Sie das, sofern Sie es noch nicht getan haben, in einer bewussten Entscheidung, indem Sie ihm Ihr ganzes Leben übergeben und in seine Nachfolge treten. Denn wenn Jesus das ist, was er von sich selber sagt, wenn er das ist, was die Bibel über ihn berichtet und was Menschen mit ihm erlebt haben, dann brauchen ihn alle, um Vergebung der Sünden zu empfangen und Eingang in das Reich Gottes zu erlangen. Mit ihm gewinnen wir alles, ohne ihn verlieren wir alles, und zwar für immer. Shakespeares Hamlet sagte: Ich verliere, ob ich lebe oder sterbe. Der Apostel Paulus aber wusste aufs Gewisseste: Ich gewinne, ob ich lebe oder sterbe. Daher sollten Sie unbedingt Christ werden, denn ohne Jesus verlieren Sie alles. Friedrich Nietzsche wird auch der große Philosoph der Gottlosigkeit genannt. Er schrieb als 16-Jähriger an einen Freund über die Person Jesus: Ich weiß, wenn ich ihn nicht finden werde, werde ich keine Antwort auf mein Leben finden. Und am Ende seines Lebens, in welchem er Jesus abgelehnt hatte, schrieb er: Weh dem, der keine Heimat hat. Der Schweizer Dramatiker Friedrich Dürrenmatt bekennt in seinem Werk Die Physiker: Als ich ihn nicht mehr fürchtete, zerstörte meine Weisheit meinen Reichtum. Wer aber Jesus hat, der ist reich. Denn es steht in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 5: In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden. Eine Entscheidung für Jesus ist wichtig, ehe das eintritt, worüber die Bibel in Hiob Kapitel 10, Vers 21 und 22 spricht. Ehe denn ich hingehe und komme nicht zurück ins Land der Finsternis und des Dunkels, ins Land, wo es stockfinster ist und dunkel ohne alle Ordnung. Und wenn's hell wird, so ist es immer noch Finsternis. Jesus einzigartig, unvergleichlich, wunderbar in seiner Liebe. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 16, steht über Jesus Christus geschrieben: Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Der Tod Jesu am Kreuz von Golgatha ist die Verkündigung der ewigen, unveränderlichen und unergründlichen Liebe Gottes zu einer verlorenen Welt und damit zu jedem einzelnen Menschen. Die Gabe des Blutes Jesu ist der Beweis der Liebe Gottes denen gegenüber, die schuldbeladen sind und ihm fernstehen. So steht in Römer Kapitel 5, Vers 8: Gott aber beweist seine Liebe gegen uns damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jesus als Sohn Gottes war der Einzige, der für die Sünden der Menschen sterben konnte, und das tat er auch. Er tat es somit auch für Sie. In den Religionen suchen wir vergeblich nach etwas Vergleichbarem. Der Herr ist in sich selbst Liebe. Liebe ist ein Wesenszug seines Seins. Er kann sich somit nicht von seiner Liebe trennen. Diese Liebe begann, als Gott begann. Und er ist ohne Anfang und ohne Ende. Das formulierte jemand so: Gott ist, was er ist, vor allem wegen seiner Liebe. Und Friedrich Bodelschwingh prägte den Satz: Es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Gott der Herr selbst spricht: Mit ewiger Liebe hab ich dich geliebt. Dies lesen wir in Jeremia 31, Vers 3. Es gibt darum auch nicht einen einzigen Menschen auf dieser Erde, der nicht von Gott geliebt wäre. Gott liebt jeden Menschen gleich, ohne Ausnahme. Das heißt, er wird nie einen Menschen mehr lieben und einen anderen weniger. Augustinus hat das sehr fein mit folgenden Worten zum Ausdruck gebracht: Gott liebt jeden Einzelnen von uns so, als gäbe es außer uns niemanden, dem er seine Liebe schenken könnte. Niemand wird je vor Gott stehen und behaupten können, er sei nicht von ihm geliebt worden. Ich bin tief davon überzeugt, wenn die Verlorenen vor Gottes Thron erscheinen und das Lamm Gottes sehen, werden sie entsetzt darüber sein, dass sie die Liebe in Jesus nicht angenommen haben. Und wenn es nur einen Sünder auf dieser Erde gäbe, hätte Gott in seiner grenzenlosen Liebe ebenso viel für dessen Errettung getan, wie er es in Jesus für die ganze Welt getan hat. Das will der Herr Jesus durch das Gleichnis vom verlorenen Schaf selber deutlich machen. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verliert, der nicht die 99 in der Wüste lässt und dem Verlorenen nachgeht, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, also wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Dies lesen wir in Lukas, Kapitel 15, die Verse 4 bis 7. Martin Luther beschrieb die Liebe Gottes in seiner kernigen Sprache einmal so: Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der vom Himmel bis auf die Erde reicht. Jesus einzigartig, unvergleichlich, wunderbar in seiner Vergebung. Was wir über die Sünde wissen müssen: Sünde heißt Zielverfehlung. Das bedeutet, dass der Mensch an Gottes heiligem Wesen vorbeilebt. Sünde ist alles, was nicht dem Wesen Gottes entspricht, also jede Handlung, jede Veranlagung, jeder Zustand. Als die Sünde durch Adam in das Menschengeschlecht kam, wurde Adam ein vollkommen anderes Wesen, verderbt und dekadent. Und alle seine Nachkommen bekamen diese gefallene Wesensart vererbt. Die ursprüngliche Vollkommenheit des Menschen war total zerstört. Wir müssen nur einen Blick in die täglichen Nachrichten werfen, dann sehen wir, wie sehr die Welt degeneriert ist. Die Sünde hat alle sozialen Ordnungen der Menschen kaputt gemacht. In Ehe und Familie, in der Gesellschaft und unter den Völkern regieren vielfach und in zunehmendem Maß Untreue, Lüge, Hass, Krieg und Tod. Das Miteinander geht immer mehr verloren und wird zusehends zu einem Gegeneinander. Überall gibt es Zwietracht, Streit und Krieg. Die Bibel lehrt, dass das ganze Wesen des Menschen verderbt ist, so dass es nichts Gutes hervorbringt. Nachzulesen im Römer Kapitel 3, die Verse 10 bis 12. Weiter lehrt die Bibel, dass der Mensch in seinem Willen, Römer Kapitel 1, Vers 28, und in seiner Gesinnung, 2. Korinther 4, Vers 4, und in seinem Gewissen verderbt, 1. Timotheus 4, Vers 2, und dass er in seinem Herzen und Verstand verblendet ist, nachzulesen in Epheser 4, Vers 18 und im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 3 bis 4. Ja, wir Menschen sind so grundverdorben, dass wir nicht erst durch selber begangene Sünden zu Sündern werden, sondern wir sündigen, weil wir eine sündige Natur haben. Hinzu kommt dann aber, dass uns jede einzelne Tatsünde in Gedanken, Worten und Werken von Gott als Sünde zugerechnet wird. Und so wenig wie man Kohle weiß waschen kann, so wenig kann der Mensch durch eigene Anstrengungen von der Sünde befreit werden. Es ist eine irrige Meinung zu glauben, dass nur gute Menschen in den Himmel kämen, die Bösen dagegen in die Hölle müssten. Weder Gute noch Böse kommen in den Himmel, sondern nur diejenigen, die die Gerechtigkeit Jesu aus Gnaden geschenkt bekommen und sie im Glauben für sich persönlich angenommen haben. Das Wort Gottes stellt nämlich unmissverständlich fest, Denn kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes täte und niemals sündigte. Prediger 7, Vers 20. In diesem Licht besehen, verstehen wir vielleicht besser, dass es nur eine einzige Rechtfertigung für den Menschen geben kann. Nicht etwa die eigene, sondern einzig und allein diejenige durch Jesus Christus, den Gerechten. Im Blick auf ihn steht geschrieben: Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden, und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Jesaja 1, Vers 18. Wahrlich, die Vergebung durch Jesus ist einzigartig, unvergleichlich, wunderbar. August Winning, der frühere Oberpräsident in Ostpreußen und warmherzige Arbeiterführer, bezeugt: Ich bin in weitem Bogen um Christus herumgegangen, aber ihm allmählich näher gekommen. Ich erkannte den Menschen als abgründig schlecht und sah, dass es gar keine Ausnahme gibt. Nicht jeder Mensch ist ein Verbrecher, aber jeder Mensch hat Gedanken, Wünsche und Gelüste, die an Sündengewicht einem Mord gleichkommen. Es ist ganz undenkbar, dass wir bei solcher Verworfenheit zu Gott zurückkehren können, wenn nicht vorher etwas mit uns geschieht. Ich begreife, dass Gott mich wegen meiner Sünde verdammen muss. Aber ich sehe seine Liebe, von der das Leben zeugt, und glaube, dass er nicht verdammen will, sondern uns seine Hand entgegenstreckt. Diese Hand Gottes ist Christus. Unter dem Titel »Wer ist wie Jesus?« las ich einmal irgendwo: »Nie können wir ihn müde machen. Wir werfen alle unsere Sorgen und Kümmernisse auf ihn. Immer ist er bereit, uns aufzuhelfen. Immer spricht er uns mit der gleichen Liebe an und hört auf das, was wir vor ihm ausbreiten. Es gibt keinen größeren Namen als den Namen Jesus. Er ist herrlicher als der Name Cäsars, wohltönender als der Beethovens, sieghafter als der Napoleons, beredter als der eines Demosthenes, geduldiger als der Lincolns. Der Name Jesus bedeutet Leben und Liebe. Der Name Jesus ist wie ein herrlicher Wohlgeruch. Wer kann wie Jesus mit einer heimatlosen Waise mitfühlen? Wer kann wie Jesus einen verlorenen Sohn daheim wieder willkommen heißen? Wer kann wie Jesus einen Trinker von seiner Trunkenheit freimachen? Wer kann wie Jesus einen Friedhof voller Gräber mit hoffnungsfrohem Licht erfüllen? Wer kann wie Jesus aus einer Straßendirne eine Königin für Gott machen? Wer kann wie Jesus die Tränen menschlichen Leids in seinen Krug fassen? Wer kann uns wie Jesus in unserem Kummer trösten? Manche Menschen versuchen, die bösen Werke durch gute aufzuwiegen, aber das hilft ihnen nicht. Andere versuchen, durch religiöse Übungen ihre Seele reinzuwaschen, was ihnen ebenfalls nicht gelingt. Wieder andere begehen Selbstmord, weil sie durch ein verzweifeltes Gewissen dazu getrieben werden. Doch auch dadurch werden sie nicht frei, denn die Seele lebt weiter. Nur der Menschensohn Jesus Christus hat Macht, auf Erden Sünden zu vergeben, sagt uns Matthäus 9, Vers 6. Weil er als Sohn Gottes, als der Gerechte und Sündlose, der nicht durch den Samen Adams geboren ist, sondern aus dem Heiligen Geist Gottes Mensch wurde, kann er alle Sünden aller Menschen auf sich nehmen. So wie durch den ersten Adam alle Menschen Sünder wurden und in Sünde geboren werden, so werden in Jesus, dem letzten Adam, wie ihn die Heilige Schrift auch nennt, alle vor Gott gerechtfertigt, die an Jesus glauben. Römer 5, 1. Korinther 15, die Verse 45 bis 48. Und so, wie uns in Adam die Sünden zugerechnet wurden, so werden sie uns in Jesus nicht mehr zugerechnet, dafür aber seine Rechtfertigung von den Sünden. Damit ist uns Jesus zu einem Wegbereiter, ja zum Weg ins Reich Gottes geworden. Petrus rief der jüdischen Obrigkeit triumphierend zu, was sich später auf alle Menschen legen sollte. Diesen hat Gott durch seine Rechte zu einem Bahnbrecher und Retter erhöht um Israel zur Bekehrung zu rufen und Vergebung der Sünden zu schenken. Apostelgeschichte 5, Vers 31. Und in Apostelgeschichte 10, Vers 43 heißt es: Auf ihn weisen alle Propheten hin und bezeugen, dass jeder, der zum Glauben an ihn kommt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Micha war einer dieser Propheten. Er rief voller Ehrfurcht aus: Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Micha 7, Vers 18. Wer sich dem Herrn Jesus ausliefert, erfährt die ganze Gnade seiner Vergebung. Jesus, du bist anders. Du stelltest dich zur Ehebrecherin, als sich alle von ihr distanzierten. Du kehrtest bei dem Zöllner ein, als sich alle über ihn empörten. Du riefst die Kinder zu dir, als alle sie wegschicken wollten. Du vergabst dem Petrus, als er sich selbst verdammte. Du lobtest die opfernde Witwe, als sie von allen übersehen wurde. Du verjagtest den Teufel, als alle auf ihn hereingefallen wären. Du versprachst dem Schächer das Himmelreich, als alle ihm die Hölle wünschten. Du riefst Paulus in die Nachfolge, als alle ihn als Verfolger fürchteten. Du flohst dem Ruhm, als alle dich zum König machen wollten. Du liebtest die Armen, als alle Reichtum erstrebten. Du heiltest Kranke, als sie von anderen aufgegeben wurden. Du schwiegst, als alle dich verklagten, verspotteten und auspeitschten. Du starbst am Kreuz, als alle ihr Passa feierten. Du nahmst die Schuld auf dich, als alle ihre Hände in Unschuld wuschen. Du erstandest vom Tode, als alle meinten, alles sei zu Ende. Jesus, ich danke dir, dass du bist. Der Verfasser dieses Gedichtes ist unbekannt. In den verschiedenen Religionen werden Ratschläge gegeben, Lebensprinzipien empfohlen und Regeln aufgestellt. Aber niemand kann eine Erlösung anbieten, die auch nur im Entferntesten dem allumfassenden Erlösungsangebot des Herrn Jesus gleichkäme. Das Evangelium von Jesus ist keine Religion, sondern die Antwort Gottes auf alle Religionen, auf alles Suchen der Menschen, auf alles Fragen unseres Herzens.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Sendung gefallen hat.
Aus dem Taschenbuch »Warum es sich lohnt, Christ zu sein« von Norbert Lied hörten Sie soeben den zweiten Teil. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole: www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.